Hallo und herzlich willkommen bei DD Talk, dem Wrestling-Podcast. Heute mit einer weiteren Solo-Ausgabe von mir, Konstantin. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meiner Review von All Elite Wrestlings zweitem großen Pay-Per-View, seit sie offiziell All Elite Wrestling heißen, mit dem Namen All Out. Gestern Abend live stattgefunden aus Chicago, Illinois, aus dem Sears Center. Es gibt einen ersten All Elite Wrestling World Heavyweight Champion. Es gibt verschiedene Fäden und Ansetzungen für die TV-Show, die im Oktober herannaht auf dem Sender TNT in Amerika in Primetime in Konkurrenz zur NXT-Show der WWE, die Wednesday Night Wars stehen uns bevor. Ja, und hierfür wurde quasi mit diesem Pay-Per-View der Grundstein gelegt. Die Match-Ergebnisse lassen auf erste Fäden, auf erste Programme schließen. Das Roster von All Elite Wrestling wurde immer erkennbarer, jetzt auch durch diese Show. Und allgemein wurde uns ein toller Vorgeschmack auf das gegeben, was uns in den TV-Shows erwartet. Ich fange einfach ganz von vorne an mit der Pre-Show, die bei All Elite Wrestling immer den Namen Buy-In trägt, und werde dann Match für Match die Veranstaltung durchgehen. Dann gibt es noch ein kleines Fazit mit meinen Gedanken zu All Elite Wrestling und eine kleine Vorschau auf die nächste Staffel, die Felix und ich an diesem Wochenende für euch aufgenommen haben und wo All Elite Wrestling auch eine gewisse Rolle zuteil wird. Pre-Show, Buy-In. Das erste Match des Abends war eine weitere Ausgabe der Casino Battle Royale. Die hatte ja schon beim letzten Pay-Per-View stattgefunden auf Seiten des männlichen Rosters. Jetzt durften die Frauen ran und so traten Leva Bates, Fabi Apache, Priscilla Kelly, Salandra Royale, Penelope Ford, Shazza McKenzie, Sadie Gibbs, Big Swole, Britt Baker, Tenille Dashwood, Ivelisse, Bea Priestley, Brandi Rhodes, Awesome Kong, Ellie, Nicole Savoy, Teal Piper, ODB, Jazz und Mercedes Martinez in dieser Battle Royale gegeneinander an. Die Wrestlerinnen wurden jeweils immer in Gruppen dem Match also hinzugefügt nach einer gewissen Zeit. Ich werde die Regeln jetzt nicht exzessiv erklären, weil ich selber nicht ganz durchgestiegen bin, wie das mit dem Entrance-Verfahren da läuft. Deshalb werde ich es euch sicherlich auch nicht falsch erklären. Die Stipulation des Matches war, dass die Gewinnerin eine der beiden Teilnehmerinnen des ersten Women's Championship Matches sein würde, was dann bei der ersten Folge der AEW TV-Show im Oktober ausgestrahlt wird. Gewonnen hat dieses Match am Ende Nyla Rose, und über so eine Battle Royale ist immer nicht so viel detailliert zu sagen. Es ist eigentlich immer nur eine unterhaltsame Präsentation von Einzelwrestlerinnen, von Einzelathleten, die da ihre 2-3 Signature-Moves raushauen dürfen und sich dann als Superstars präsentieren, indem sie eben einen kurzen, imposanten Auftritt haben, bevor es dann meistens wieder in eine Brawl-Phase übergeht, und dann werden sie am Ende rausgeschmissen über das oberste Ringseil, bis nur noch eine über ist. Das war, wie gesagt, Nyla Rose, und über das 20-minütige Match lässt sich ansonsten nur noch sagen, dass viele der Athletinnen dort einen guten ersten Eindruck vermittelt haben, dass das Women's Roster auch als durchaus umfangreich präsentiert wurde. Ein buntes, wie das bei AEW generell der Fall ist, diverses Women's Roster mit sowohl Legenden aus dem Frauenbereich, wie zum Beispiel, also zumindest Kultfiguren, vielleicht nicht Legenden, aber Kultfiguren aus dem Frauenwrestling-Bereich der letzten 15 Jahre, wie zum Beispiel ODB aus TNA oder Jazz, die es ja schon seit der Attitude Era weiterhin ins Wrestling-Programm schafft. Oder auch Mercedes Martinez, eine Independent-Wrestling-Frauen-Ikone, unter anderem von der Frauenpromotion Shimmer, eine Veteranin, die waren hier alle vertreten. Der Fokus im Match lag allerdings vor allem auf, wie ich fand, 5 Frauen. Einmal auf Awesome Kong als Legende, die einfach immer eine monstermäßige Reaktion bekommt, wenn sie auftritt für All Elite Wrestling, weil sie als erstes Frauen-Powerhouse, das TV-mäßig Prominenz erlangte bei TNA damals, einfach einen gewissen Kultstatus hat. Bea Priestley ist ein ganz toller Heel. Auch die durfte das ein oder andere Moment ergattern und Momentum sammeln im Match. Hielt sich auch sehr lange im Match. Außerdem wurde eine Fehde angedeutet gegen Britt Baker. Ich möchte sie nicht nur als Freundin von Adam Cole vorstellen, aber dadurch ist sie den meisten ein Begriff. Eine ganz tolle Frauenwrestlerin, die sich auch in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht hat. Also Bea Priestley gegen Britt Baker, das war die Fehde, die hier angedeutet wurde im Match. Und weiterhin war Mercedes Martinez die Überraschungsteilnehmerin, der sogenannte Joker, der am Ende dem Match hinzugefügt wurde. Und über sie kann ich auch nur Positives sagen, und vor allem hat sie das Alleinstellungsmerkmal, dass sie ein sehr badass-mäßiges Auftreten, ein badass-mäßiges Charisma hat, was vielen Frauen sonst fehlt. Und ja, letztendlich gewann dann Nyla Rose. Nyla Rose, ein Powerhouse unter den Frauen. Außerdem, auch das möchte ich nicht immer als erstes Erkennungsmerkmal voranstellen, die erste prominente Transathletin im Wrestling-Bereich, ja, also als biologischer Mann geboren, mittlerweile eine Frau und auch eine Frauenwrestlerin. Sie gewann hier, letztendlich konnte sich durchsetzen und das, obwohl sie von Anfang an dabei war, wurde hier also sehr stark dargestellt und wird als eine der beiden Wrestlerinnen, die um die Women's Championship bei der ersten TV-Episode von All Elite Wrestling antreten. Genau, weiter ging es mit dem zweiten Pre-Show-Match Private Party, also Mark Quinn und Isaiah Cassidy gegen das Tag-Team Jack Evans und Angelico. Über die beiden Teams ist zu sagen, dass Private Party generell als aufstrebendes Tag-Team gehandelt wird, auch im Kontext All Elite Wrestling. Man sieht das Team an als Einkauf, der für die Zukunft einiges bereithält und sozusagen als Future Stars gesehen wird. Jack Evans und Angelico, zwei tolle Highflyer. Jack Evans, so ziemlich einer der innovativsten US-Highflyer der letzten 15 Jahre, würde ich behaupten. Ist insgesamt jetzt kein Will Ospreay, aber im Sinne von, der kann viele Moves, ist der sicherlich unter den Top 10 der Welt anzusiedeln. Der hat wirklich verschiedenste Manöver drauf und ist einer der sehenswerteren Wrestler, wenn man noch nicht so viele Wrestling-Matches geguckt hat, auf jeden Fall. Da gucken die sogenannten Casual-Fans immer ganz gut aus der Wäsche. Nicht anders zu erwarten, war das Match dann auch sehr Highflying-lastig und Lucha Libre basiert. Und nach vielen Highspots hin und her, Countern ohne Ende, kam das Finish dann, als Quinn Evans einen Super Poison Runner verpasst hat. Dann nochmal einen normalen Poison Runner, weil der Super Poison Runner ein wenig unsauber ausgeführt war. Dann gab es den Tag Team Finisher, bei dem im Endeffekt, ich glaube, Angelico so in eine Art Cutter geschleudert wurde und dann den Pinfall kassierte. Private Party gewinnen also dieses Match, indem sie dem Publikum erstmals als wichtiger präsentiert worden, ein sehr wichtiger Sieg in ihrer jungen Karriere. Und ja, nach dem Match gab es dann noch einen Angle, bei dem Jack Evans und Angelico heel turnten offiziell. Ich glaube, sie waren noch nie so richtige Babyfaces, jetzt sind sie offiziell Heels. Denn sie verweigerten zuerst den Handschlag mit Private Party und attackierten sie dann. Gutes Match, nettes Highflying und allgemein als Willkommensmatch in der Pre-Show, bei dem die Fans gerade so reinkommen, als Opener sehr gut geeignet. Da ist es immer nett, wenn man was Schnelles, Ansehnliches hat, was einen Hunger auf mehr macht. Als nächstes gab es eine kleine Hype-Promo für einen neuen Wrestler. Ein unbekannter, sehr muskulöser Typ wurde auf einem Parkplatz in einer sehr cinematisch gefilmten Vignette von verschiedenen Angreifern attackiert. Der hat die allerdings gechokeslammt, verprügelt. Sondergleichen war scheinbar eine sehr blöde Idee von den Herren, den Mann anzugreifen. Warum sie ihn angegriffen haben, man weiß es nicht. Aber er hatte, wie gesagt, kein Problem damit. Machte die alle kaputt und am Ende leuchtete der Name Wardlow auf. Scheinbar ein neuer Singles-Wrestler, dem wir dann im AEW-TV begegnen werden. Ja, Wardlow sieht im Endeffekt so aus wie eine Billigversion von Brian Cage, das muss man leider sagen. Kein besonders einzigartiger Look, aber ein muskulöser, auch etwas größerer Dude, von dem die AEW noch nicht so viele hat. Von daher dürfen wir gespannt sein, was mit Wardlow auf uns zukommt. Dann gab es noch eine kurze, knackige MJF-Promo. Die sind immer super bezüglich des Matches Cody gegen Shawn Spears. Da ist er ja beim Team Cody Teil von dessen Entourage sozusagen. Und danach sahen wir dann nur noch als Teil der Pre-Show wie JR, Jim Ross, als einer der drei Hauptkommentatoren die Arena betrat, mit Standing Ovations begrüßt wurde, die Matchcard verlas und überleitete in den Hauptteil des Pay-Per-Views. Ja, und damit ging es dann auch mit dem Hauptteil der Veranstaltung los. All Out startete mit der Main Card, die es dann nur noch auf Pay-Per-View gab. Opening Match war SoCal Uncensored, auch SCU abgekürzt, bestehend aus Christopher Daniels, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, gegen Luchasaurus, Jungle Boy und Marco Stunt in einem Six-Man-Tag-Team-Match. Das Match ging sehr dive-lastig los. Auch ein Big Man wie Luchasaurus ließ sich dazu hinreißen, teilweise widerwitzige, wahnwitzige Flip-Dives durchzuführen auf die Beteiligten. Also das sorgte schon für großes Erstaunen beim Publikum, große Begeisterung. Dann gab es eine Phase der Isolation, bei denen SoCal Uncensored, obwohl sie auch nicht zwangsläufig Heels sind, so ein bisschen die Heel-Rolle einnahmen, die Babyfaces isolierten und vor allem das Tempo rausnahmen. Dann gab es allerdings mehrere Comebacks seitens der Babyfaces, Und das ging über eine Finish-Phase mit vielen Highspots, bei denen wieder Luchasaurus einer der Stars war, denn der zertrat, nachdem er den Hot-Tag bekam, alle drei SCU-Mitglieder mit Muay Thai-Kicks, die wirklich also zwar choreografiert, aber nicht minder beeindruckend aussahen, und erhielt dafür dann sogar Standing Ovations. Also toller Spot, wie er da mit verschiedensten Kick-Variationen SCU komplett zertrat mit seinen Dino-Füßen. Dann allerdings wieder ein Comeback SCU, die Luchasaurus zusammen überwältigten und dann letztendlich Jungle Boy mit dem Best Meltzer Ever Finisher für den Pinfall auf der Matte halten konnten und das Match für sich entschieden. Ja, ein guter Opener, schnell, spaßig, alle Beteiligten kamen wie Stars rüber, auch der kleine Marco Stunt, der nun wirklich vielleicht, weiß ich nicht, 1,55 groß ist oder so und eher so eine Comedy Edition in den meisten Indie-Shows darstellte, aber auch der wurde hier für tolle Hurricane-Runner-Kombinationen mit seinen Teammates eingesetzt. Und ja, SCU, alle Beteiligten, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky, sind immer noch, in Christopher Daniels Fall, der ist schon fast 50, toll im Ring, charismatische Leute, haben ein tolles Gimmick, haben tolle Catchphrases. Hat einfach Spaß gemacht, dieser Opener, und ich bin sehr gespannt, wo für die Mitglieder von SCU im Besonderen, da sie ja dieses Match gewonnen haben, die Reise hingeht. Zweites Match auf der Card hat mich persönlich sehr überrascht. Pac gegen Kenny Omega. Story hinter diesem Match ist natürlich, dass Kenny Omega eigentlich gegen Jon Moxley, den ehemaligen Dean Ambrose, antreten sollte. Der holte sich allerdings eine sehr brutale Variation der Staph Infection, die eigentlich einen anderen Namen trägt, den ich aber gerade nicht erinnere. Im Endeffekt sind Bakterien in seinem Ellenbogen eingedrungen und die müssen da jetzt langfristig auskuriert und rausgeholt und ganz schwierig einfach rausbekommen werden. Solange das nicht der Fall ist, ist Wrestling für ihn erstmal kein Thema. Deshalb wurde Kenny Omegas Match hier kurzfristig verändert und Park als Gegner einberufen. Der sollte ja auch schon beim letzten AEW Pay-Per-View eigentlich gegen Hangman Page ran. Da gab es dann problematische Veränderungen im Booking und das wurde dann nicht gemacht. Hier feiert er also nun endlich sein AEW-Debüt. Der ehemalige Adrian Neville, der ehemalige Neville, der Cruiserweight Champion der WWE. Und ja, warum wunderte mich das Match? Weil es erst das zweite Match auf der Card war und man schon Kenny Omega und Park aus dem Hut zauberte, hätte man auch wesentlich später ansetzen können. Ich erkläre im Verlauf des Reviews noch warum. Ja, zu Park und Kenny Omega muss man nicht viel sagen. Kenny Omega, einer der drei besten Wrestler der Welt im Moment, würde ich behaupten. Je nach Tagesform auch mal der beste der Welt. Auch besser als ein Will Ospreay, auch besser als ein Okada. Und natürlich auch abhängig davon, mit wem er im Ring steht. Park, mit dem er im Ring stand, ebenfalls einer der besten Highflyer der Welt. Mittlerweile auch ein absoluter Muskelberg, kann also auch Power Moves, kann also auch Kombinationen aus beiden. Und das, was die beiden hier zeigten, wurde den Anforderungen an diese Traumpaarung auch sehr gerecht. Es begann mit kurzen explosiven Sequenzen, in denen beide einige Signature Moves andeuteten, aber dann die Signature Move des jeweils anderen sehr innovativ konterten. Und dann ging es über in ein wirklich crispes, gut aussehendes Back and Forth, wie man so schön sagt. Also eine ganz tolle Schlacht aus innovativen Moves, aus Kontern, Suplexes, Dives, High Spots gab es auch den einen oder anderen. Aber es wurde auch teilweise sehr physisch, besonders Kenny Omega mit seinen V-Trigger, Knee Strikes. Ein toller Schlagabtausch, auch sehr laute Chops mitunter. Und letztendlich kamen wir zum Finish, bei dem Omega versuchte, seinen One-Winged Angel durchzubringen. Als er allerdings gerade den guten Park auf seinen Schultern trug, konterte der in seinen Brutalizer Submission Move, der mir kein Begriff war. Und Kenny Omega ging K.O., verlor das Bewusstsein, der Referee stoppte das Match. Park gewann durch TKO oder durch Submission, je nachdem, wie man das deuten möchte. Überraschend für einige, aber natürlich auch in seinem Debüt ein guter Beginn für Parks AEW-Karriere, der hier mit Kenny Omega direkt einen der größten Stars aus dem Weg räumt. Und Kenny Omega wird sich sicherlich noch der Fehde mit Jon Moxley widmen. Pac gilt als heißer Contender für die World Championship, zu deren Gewinner wir ja noch kommen werden. Und ja, sicherlich werden beide weiterhin eine sehr prominente Rolle im Main-Event-Programm von AEW-TV spielen. Ein ganz anderes Match kam dann als nächstes. Es ging weiter mit dem Cracker Barrel Clash. Cracker Barrel ist eine US-amerikanische Fastfood-Kette, die es, glaube ich, noch nicht nach Europa geschafft hat. Im Endeffekt so wie jede andere Fastfood-Kette auch. Viel Fleisch, viel Chicken, aber auch Kuchen und was man da nicht alles bekommt. Die sponserten also dieses Match und das machte sich dadurch bemerkbar, dass die Kommentatoren das einige Male erwähnten, aber vor allem dadurch, dass da ein paar Fässer rumstanden von Cracker Barrel. Barrel heißt ja Fass bekanntlich. Und die sollten noch eine lustige Rolle im Match spielen. Jimmy Havoc gegen Joey Janela gegen Darby Allin. das war die Paarung, die dieses Cracker Barrel Clash Match letztendlich darstellte. Jimmy Havoc, Joey Janela, Darby Allin, alle drei wahnsinnig, alle drei Hardcore-Spezialisten, alle drei nicht besonders besorgt um ihre eigene Gesundheit. Und so kam es dann hier auch dazu, dass dieses Match sich in der Grundstruktur schon völlig von dem vorherigen Match unterschied. Pac gegen Kenny Omega war ja nun sehr pures Wrestling gewesen, sehr auf Technik, auf Highspots, auf Intensität und Psychologie irgendwo auch fokussiert. Das war nun allerdings, der Cracker Barrel Clash zwischen diesen drei Wahnsinnigen war dann allerdings ein an ECW erinnerndes Hardcore-Match, teilweise schon fast in Richtung Deathmatch, weil es so brutal war. Und dieser Styles-Clash, kein Pun auf AJ Styles Finisher, zwischen dem Pac Kenny Omega und dem Cracker Barrel Clash Match führte dazu, dass das Publikum nicht tot war. Also man hat das ja oft, wenn man zwei ähnliche Matches hintereinander hat und das vorhergehende Match war sehr gut, dann hat es das nachfolgende Match, was ähnlich aufgebaut ist, sehr schwer beim Publikum noch Aufmerksamkeit zu generieren und vor allem Publikumsreaktionen hervorzurufen. Das war hier nicht der Fall. Dadurch, dass das Hardcore-Match was ganz anderes war, ein harter Spot nach dem nächsten durchgeführt wurde, hatten die Fans immer noch was zum Aufschrecken und zum Feiern und zum Durchdrehen, weil wahnsinnige Spots an der Tagesordnung waren. Ich kann hier nur mal einige nennen. Am Anfang bekam Jimmy Havoc direkt Reißzwecken in den Mund geschüttet. Der Mund wurde dann zugetaped, er wurde an einen Stuhl getaped von Joey Janela und Darby Allin und bekam dann noch einen Dive von Darby Allin ab, bei dem er die Reißzwecken im Mund hatte. Es gab einen Running Flip Pile Driver von Joey Janela gegen Darby Allin, der allerdings nicht nur einfach durchgeführt wurde, sondern durch einen außenstehenden Tisch durchgeführt wurde. Also absolut wahnsinnig. Darby Allin hatte ein Skateboard dabei, was auf der Rückseite ebenfalls mit Reißzwecken bestückt war. Und mit diesem mit Reißzwecken bestückten Skateboard machte er dann einen sehr hohen Ollie auf Joey Janelas Rücken, in dem dann natürlich einige Reißzwecken stecken blieben. Sehr schön. Und die Fässer, die ich erwähnte, von Cracker Barrel, der Fastfood-Kette, wurden dann ebenfalls noch wie ein Tisch dazu benutzt, über den Gegnern zerbrochen zu werden. Jimmy Havoc fand natürlich irgendwann ins Match zurück, spuckte die Reißzwecken in seine Hand und haute Joey Janela dann mit einer Ohrfeige ins Gesicht. War auch sehr unterhaltsam. Der hatte dann auch noch den ein oder anderen Moment im Match und konnte letztendlich in der Finish-Sequenz erst Joey Janela durch ein Fass suplexen. Das klappt allerdings nicht ganz. Er zerbrach das Fass nur mit Joey Janelas Beinen. Und die andere Hälfte wurde dann auch noch zerbrochen, indem er nämlich Joey Janela mit einem Acid Rainmaker, seinem Finisher, durch selbiges Fass beförderte. Es krachte ordentlich und im Fass fand dann das Cover statt, 1, 2, 3 und der Sieg gehörte Jimmy Havoc. Jimmy Havoc setzt sich also in diesem Cracker Barrel Clash durch, könnte ebenfalls in Richtung Contender für irgendeinen Titel gehen oder zumindest eine prominentere Rolle im AEW TV einnehmen als Gewinner dieses Matches. Und ja, sehr unterhaltsam. Zwar brutal, klar, vielleicht nicht jedermanns Sache, vielleicht vor allem für Leute, die sich noch nicht so viele Hardcore-Matches angeguckt haben oder mit Jimmy Havoc, Joey Janela und Darby Allin noch nicht so familiär sind. Aber alle drei waren auf jeden Fall Stars, alle drei haben sehr viel Charisma. Darby Allin besonders, mittlerweile schon so Richtung Jeff Hardy, jemand, der einfach absolut risikofreudig ist, dem sein Körper egal zu sein scheint, wird langsam ein Kultfavorit. Bad Boy Joey Janela sowieso jemand, der durch Hardcore-Matches berühmt geworden ist im Indie-Bereich. Auch der hat Potenzial, dessen Karriere ist durch diese Niederlage jetzt nicht vorbei. Man darf sich noch auf sehr viel unterhaltsames Material dieser drei Match-Teilnehmer freuen. Jimmy Havoc hatte also das Match gewonnen, verließ die Stage und nach einer kurzen Atempause, ging es dann weiter mit einem weiteren Tag-Team-Match. Jimmy Havoc hatte also das Match gewonnen, es gab eine ganz kurze Verschnaufpause bei den Kommentatoren und weiter ging es dann mit dem vierten Match des Abends auf Pay-Per-View, nämlich The Dark Order, bestehend aus den beiden Wrestlern Evil Uno und Stu Grayson, die von ihren Creepern, ihren generischen, maskentragenden Indie-Wrestlern zum Ring getragen, / begleitet wurden, traten an gegen die Best Friends, bestehend aus Chuck Taylor und Trent Barretta. Stipulation des Ganzen war, dass die Gewinner dieses Matches ein Freilos für die erste Runde des AEW Tag Team Title Turniers erlangen würden. Eine Stipulation, die für mich nicht ganz Sinn macht. Ich sehe das so ähnlich wie Brian Alvarez, der sich da auf Twitter schon drüber amüsiert hat. Im Endeffekt stellte das ja dann schon die erste Runde des Titelturniers dar. Also wenn man direkt ins Halbfinale gekommen wäre oder ins Finale, hätte ich das verstanden. Aber dadurch, dass sie ja trotzdem ein Match bestreiten, ergab das für mich nicht wirklich Sinn. Egal, das Match war nun mal hier und es wurde gewrestelt. Es wurde auch sehr ordentlich gewrestelt. Ein gutes Tag Team Match mit gutem Kontrast aus ja, der Physis und ja, tempoarmen Isolation durch die Heels, gerade durch den ja sehr stämmig gebauten Evil Uno, der Power Moves ohne Ende raushaute, und Highspot-Comebacks der Faces von Trent Barretta und Chuck Taylor, ebenfalls sehr unterhaltsam. Das Match hatte allerdings ein Problem und das Problem hieß Dark Order. Die Dark Order ist eine sehr gimmicklastige Truppe, also die treten ja auch maskiert und geschminkt auf, sind irgend so ein dubioser Kult, was oder wer die Creeper sind, die da mitkommen, also diese maskierten generischen Männchen, meistens so 4 bis 6 bis 8 Stück, wurde auch noch nicht so richtig beleuchtet, die haben noch nicht so viel Zeit auch auf YouTube bekommen bei den Promo-Segmenten und so haben die Fans nicht wirklich Bezug dazu. Bei ihrem Debüt wurden Dark Order schon mit Who Are You Chance begrüßt, das ist kein gutes Zeichen, wenn da so ein dubioser Kult debütiert und im Endeffekt lächerlich gemacht wird durch solche Chants, da die Protagonisten hinter den Charakteren niemand kennt. Die Protagonisten hinter den Charakteren sind die ehemaligen Super Smash Brothers, ein kultiges Indie-Tag-Team mit natürlich offensichtlicher Videogame-Referenz. Die sind auch wirklich sehr gute Wrestler, die sind technisch absolut grundsolide, die haben gute Tag-Team-Chemistry. Warum sie jetzt so auf Okkult und düsteres Gimmick und mysteriös machen müssen, ist mir persönlich ein Rätsel. Mir wäre es lieber, sie wären weiterhin eine ja, ganz generische Tag-Team-Truppe, ohne die Creeper, ohne Maske, ohne dieses Okkulte, denn das kam bei den Fans nicht an. Das kommt auch nicht so richtig gut auf das AEW-Produkt zurück. Und ja, so war es dann auch bei diesem Match so, dass die Crowd ziemlich tot war, weil man die Dark Order einfach nicht sehen wollte. Mich persönlich erinnert die Dark Order immer so ein bisschen an The Brood. Das war eine Vampir-Truppe mit Gangrel und ganz jungen Edge und Christian, als die in der WWF zum ersten Mal prominent debütiert sind. Das waren dann laut Storyline eben Vampire. Und das wurde, weil es eben so dumm war, nicht besonders gut von den Fans aufgenommen und Edge und Christian redebütierten einfach als Edge und Christian. Zwei etwas dümmliche, lustige, aber sehr fähige Wrestler mit ja, sehr gemeinen, witzigen Promos gegenüber den Fans und einer Vorliebe für Leitern und Highspots. Sowas kann man immer noch mit der Dark Order machen. Ich hoffe wirklich, dass da irgendein kreativer Angle für gefunden wird, der dieses mysteriöse Okkulte einfach auflöst und das zu einem normalen Tag-Team macht. Denn Dark Order sind fähige Wrestler, das haben wir hier gesehen. Es war technisch wirklich kein schlechtes Match. Letztendlich war aber das Gimmick auch wieder schuld daran, dass Dark Order das Match gewannen. Die Minions lenkten nämlich, Trent Barretta und Chuck Taylor ab. Und so konnten letztendlich Stu Grayson und Evil Uno ihren Fatality Finisher gegen Taylor durchbringen, gewannen das Match und erhalten somit ein Freilos für die erste Runde des Tag Team Title Tournaments. Eine Bezeichnung mit 4 T's hintereinander, schwierig auszusprechen. Ja, sind somit automatisch in der zweiten Runde. Ob das jetzt heißt, dass die Best Friends für dieses Turnier raus sind, war nicht so wirklich klar. Wir werden sehen. Wie gesagt, Dark Order, kein tolles Gimmick. Da besteht wirklich Änderungsbedarf. Und ja, einer der wenigen Kritikpunkte an dieser heutigen Veranstaltung. Weiter ging es mit einem Women's Match. Und auch dieses hatte wieder eine Stipulation. Die Gewinnerin des Matches zwischen Riho und Hikaru Shida würde die zweite Teilnehmerin des Women's Championship Matches gegen Nyla Rose sein, bei der ersten Ausgabe von der AEW-TV-Show, die uns im Oktober erwartet. Ja, Riho und Hikaru Shida traten also nach diesem okkulten Tag-Team-Match gegeneinander an und es wurde ein temporeicher Sprint, hohes Match-Tempo zwischen der 98 Pfund leichten Riho und der Veteranin Hikaru Shida. Wie der Name schon sagt, beides Japanerinnen. Riho, das kleine, leichte, tapfere Babyface, versuchte sich mit Schnelligkeit und Technik gegen die ja, physisch natürlich überlegendere Hikaru Shida durchzusetzen. Die wiederum versuchte mit so Power-Moves wie zum Beispiel Backbreakern das kleine Mädel, will man fast schon sagen, sie ist auch erst 22, Riho, zu zerbrechen. Und das wurde ihr am Ende nach einem sehr abwechslungsreichen, temporeichen, aber von den Fans erst mit der Zeit als relevant wahrgenommenen Match irgendwann ihr Verhängnis. Und nach einem dieser Backbreaker-Versuche konterte Riho diesen in einen sehr innovativ aussehenden Roll-Up und sicherte sich mit 1-2-3 den Pinfall und den Sieg in diesem im Endeffekt Number One Contenders Match. Somit ist Riho Teil des Matches gegen Nyla Rose. Riho gegen Nyla Rose wird das Match um die Women's Championship sein und somit erwartet uns wieder ein Aufeinandertreffen von zwei sehr unterschiedlichen Stilen. Nyla Rose, das Powerhouse gegen die, wie gesagt, gerade mal 98 Pfund schwere Riho. Also wirklich ein David gegen Goliath. Ich wüsste gern, was die weibliche Variante davon ist. Aufeinandertreffen, das uns da im TV erwartet. Wird sicherlich nett. Und auch über die beiden Japanerinnen ist zu sagen, auch wenn das Publikum erst mit der Zeit so ein bisschen wach geworden ist und die beiden als relevant anerkannte, weil das Match wirklich gut ausgeführt war, ist darüber zu sagen, dass das Wrestling wirklich sehr ästhetisch aussah. Es sah nicht nach Frauenwrestling aus. Das klingt jetzt sehr despektierlich, aber wenn man sich die WWE-Matches von den Frauen ansieht, sieht das doch oft sehr gewollt, aber wenig gekonnt aus. Sieht das sehr sloppy aus, etwas unsicher. Das war hier nicht der Fall. Die beiden wussten genau, was sie machen. Und tolle Durchführung, innovative Counter, wie eben auch fürs Finish. Und am Ende hatten sie auch die Crowd und Riho scheint sehr over zu sein. Zu Riho eine kleine Backstory, das ist ein Mädel, eine Frau, die als Mädel gegen Kenny Omega bei der japanischen Comedy-Promotion DDT gewrestelt hat. Unter anderem auch als sein Intergender-Tag-Team-Partner. Wenn es also Frau und Mann gegen Frau und Mann hieß, war sie an Kenny Omegas Seite. Er kennt sie seit langem. Darüber hat sie die Verbindung zur AEW gezogen und ist jetzt Teil des Women's Rosters. Und wie gesagt, eben auch jetzt gegen Nyla Rose im Match um die Women's Championship. Damit wurden die drei Main Events des Abends eingeläutet, zumindest in der Bedeutsamkeit. Und wenn man davon absieht, dass Park gegen Kenny Omega eigentlich auch eins hätte sein können. Und das erste dieser drei Matches bildete Cody gegen Shawn Spears. Cody hatte seine Entourage wieder dabei, DDP, seine Frau Brandy, sein Hund Pharaoh, der sehr verängstigt war. Das waren ihm scheinbar zu viele Leute, zu viel Pyro bei Codys Entrance. Und Shawn Spears hatte Tully Blanchard dabei, seinen Manager. Tully Blanchard, ein ehemaliger Erzfeind von Codys Vater. Dusty Rhodes zur guten alten Jim Crockett Promotions Zeit und den Beginn von World Championship Wrestling. Und auch bei Cody blieb letztendlich nur einer seiner Entourage am Ring stehen, nämlich MJF. Das Match war ja zustande gekommen, weil Shawn Spears Cody eins mit einem Stuhl übergezogen hatte, nach dessen Time Limit Draw gegen Darby Allin. Und zwar nicht nur irgendwie übergezogen, sondern wirklich brutal aussehend, auf den Kopf, mit Blut, mit Platzwunde. Ganz dramatisch, hatten wir sehr viel Kontroverse im Wrestling. Und somit war das echt ein Grudge-Match, ja? Also eine Blutfehde fand hier ihren Höhepunkt, sodass es auch als Schlacht losging. Cody Rhodes attackierte ohne zu zögern, direkt mit einem Dive nach draußen, Shawn Spears, ohne abzuwarten, ohne dass die Ringglocke überhaupt läutete. Man prügelte sich einmal durchs Publikum und dann ging es erst wieder langsam in den Ring zurück, wo es dann ein abwechslungsreicher Brawl wurde. Die Story des Matches war im Endeffekt, dass Tully Blanchard ein sehr erfahrener Manager ist, der seinem Schützling Shawn Spears relativ häufig einen Vorteil verschaffte, indem er den Referee ablenkte. Codys Begleitung MJF dagegen, ein heißsporniger Jüngling, war als Manager relativ unerfahren und hat durch seine überhitzten, emotional aufgeladenen Eingriffe Cody eher Nachteile verschafft. Ja? Also der hat dann wiederum den Referee abgelenkt, unfreiwillig, sodass Tully Blanchard Scheiße bauen konnte und Cody irgendwie attackieren konnte oder Shawn Spears seinen Gürtel zur unfairen Attackierung von Cody überreichen konnte. Also so hatte Shawn Spears immer wieder kleine Vorteile durch das Eingreifen seines Managers und konnte sich den Vorteil im Match sichern, was wiederum zur unterhaltsamen Matchstory führte, dass Cody sich diese Eingriffe natürlich erwehren musste. Er schaffte dann manchmal diese Comebacks, wo er sich dann doch gegen die unfairen Manöver Shawn Spears durchsetzen konnte. Das führte dazu, dass die Crowd sehr im Match drin war, sehr viel Heat. Nachdem Tully Blanchard sich dann auch zwischendurch mit MJF geprügelt hatte, mit Cody geprügelt hatte, so ein bisschen der alte Mann, der es immer noch drauf hat, hatte Shawn Spears einen weiteren Vorteil, hatte Cody gerade ein weiteres Mal niedergestreckt. Und wer sollte da zum Ausgleich der Verhältnisse die Halle betreten, wenn nicht Arn Anderson, Tully Blanchards ehemaliger Four Horsemen-Kumpane, das legendäre Stable aus den Jim Crockett Promotions aus den frühen Tagen von World Championship Wrestling. Arn Anderson fand das gar nicht gut, was sein Kumpel Tully Blanchard da im Match der beiden Jünglinge veranstaltet und gab deshalb als sozusagen Ausgleich der Kräfte, weil Shawn Spears ja auch so viele Vorteile gegenüber Cody erhalten hat im Match, Shawn Spears einen Spinebuster, seinen alten Finisher, um mal wieder dafür zu sorgen, dass da Chancengleichheit herrschte. Davon war Tully Blanchard so entsetzt, dass er geschockt Arn Anderson in den Backstage-Bereich folgte, vielleicht wissend, was er da für Scheiße gebaut hatte, und alleine war dann Shawn Spears Cody Rhodes ausgeliefert. Cody hatte dann kurz noch die Möglichkeit, sich zu rächen und Shawn Spears ebenfalls einen Stuhl überzuziehen, so wie der es mit ihm gemacht hatte, aber das tapfere Babyface war vernünftig, widerstand dieser Versuchung, schmiss dann Shawn Spears den Stuhl zu und trat mit seinem Disaster Kick Finisher selbigem ins Gesicht, sodass ihm der Stuhl ins Gesicht donnerte. Ausgleichende Gerechtigkeit im Kontext der Fehde sozusagen. Dann gab es noch den Crossroads und 1, 2, 3 hatte Cody das Match gewonnen. Ein tolles Match, eine tolle Story, die da gesponnen wurde. Tully Blanchard als Manager ist super. Ich hoffe, dass er weiterhin Klienten aufnehmen wird. Ich hoffe, dass er weiterhin ein Duo mit Shawn Spears darstellen wird. Shawn Spears innerhalb dieses Matches schon ein größerer Star als in allen seinen Jahren bei NXT und WWE zusammen. Toller Job, den die AEW da auch im Build-Up dieses Matches gemacht hat, mit den Promo-Videos, mit den Interviews von Tully Blanchard und Shawn Spears. Auch die Sit-Down-Interviews bei Jim Ross waren super. Also da war wirklich eine Menge Geschichte in diesem Match enthalten. Und auch wenn es am Ende mit den ganzen Eingriffen, mit den Outside Interferences, wie man sagt, etwas überladen war, war es positiv überladen. Also es war die Art überladen, wo man trotzdem die ganze Zeit mit dabei war, mitgefiebert hat und gehofft hat, dass Cody Rhodes sich durchsetzen kann. Das war ja auch letztendlich der Fall. Das Kapitel ist abgeschlossen. Nach dem Match wurde dann angedeutet, dass MJF, der sogar einen Stuhl in der Hand hielt und kurz zu überlegen schien, na, soll ich mal einen Namen für mich selbst machen und Cody attackieren, dass der vielleicht gegen seinen Freund Cody turnen könnte. Das wurde auch in den letzten Promo-Videos von AEW so ein bisschen von Being the Elite so ein bisschen angedeutet. Eine mögliche neue Fehde von Protégé gegen Lehrer, gegen Meister sozusagen, wäre sicherlich sehr unterhaltsam. MJF, einer der besten Talker, die das Wrestling-Business im Moment hat, dazu blutjung, der Mann hat eine große Zukunft vor sich. Wir dürfen gespannt sein, wo die Reise hier hingeht. Zweites Main-Event-Match. Ein Escalera de la Muerte, übersetzt Leiter des Todes. Ladder-Match um die AAA Tag Team Championships zwischen den Lucha Brothers, Phoenix und Pentagon, gegen die Young Bucks, Matt und Nick Jackson. Ja, was soll man zu diesem Match großartig sagen? Die Lucha Brothers, eines der besten Tag Teams der Welt, das wohl berühmteste Lucha Libre Tag Team der Welt, gegen The Young Bucks, eines der besten Tag Teams der Welt und eines der berühmtesten amerikanischen Tag Teams der Welt. Wenn man jetzt die Augen zumacht und sich vorstellt, wie so ein Match wohl zwischen den beiden Teams aussehen würde, insbesondere wenn man noch dazu zählt, dass es ja ein Ladder Match war, dann seht ihr jetzt genau das Match vor euch, was auch stattfand. Es war ein Spot-Festival sondergleichen, es war aberwitzig gefährlich, ja, lebensgefährlich im Endeffekt, spektakulär. Es gab Dives ohne Ende, es gab mehrere Kollisionen mit den Leitern, es gingen Tische zu Bruch, es gab Canadian Destroyer, Piledriver, Signature, Finisher-Kombination, teilweise auf und durch Leitern, durch Tische, absoluter Wahnsinn. Es ist absolut hoffnungslos, da einen halbwegs kohärenten Matchverlauf nachzuzeichnen. Guckt euch das Match einfach an, bitte. Wenn ihr das Match, das erste Tables, Ladders and Chairs Match zwischen Edge und Christian, den Dudley Boys und den Hardy Boys bei WrestleMania 17 kennt, so in etwa müsst ihr euch das vorstellen, nur in der abgedateten Version 20 Jahre später. Und ich würde behaupten, auch ein Stückchen besser. Also da kann man wirklich schon die 5-Sterne-Wertung zücken, wenn man in der Stimmung dafür ist, ich könnte es nachvollziehen. Absolut fantastisches, spektakuläres Match. Bloß nicht weggucken in der Sekunde, in der man kurz blinzelt, könnte schon der nächste Highspot passiert sein. Letztendlich war das Finish, dass Nick Jackson auf der Leiter stand und zögerte, soll ich jetzt die Titel runterholen oder soll ich meinem in Bredouille geratenen Bruder helfen, sich gegen die Lucha Bros zu verteidigen? Und dieses Zögern wurde ihm zu Verhängnis, denn letztendlich wurde sein Bruder attackiert und er von der Leiter geschubst. Er crashte dann lebensgefährlich durch einen außerhalb des Rings stehenden Tisch, also von einer Leiter, die im Ring stand, crashte er durch einen Tisch, der außerhalb des Rings stand, so wie der Undertaker einstmals in einem TLC-Match gegen Edge auch durch drei Tische gekracht war, so müsst ihr euch das vorstellen. Da crashte er dann also durch, sah wirklich total gefährlich aus, es geht ihm wohl aber gut, keine Verletzungen in diesem Match, trotz der unfassbaren Danger-Levels, die hier abgerissen wurden. Und ja, Matt Jackson bekam dann noch einen Package-Piledriver, also der Jackson, der nicht durch den Tisch gekracht war, bekam dann noch einen Package-Piledriver auf eine Leiter ab und die Lucha Brothers hangen gemeinsam die Titelgürtel ab. Was für ein Match, absolut fantastisch. Match des Abends, vielleicht sogar eines der besten Matches im nordamerikanischen Mainstream-Markt des Jahres. Definitiv ein Muss fürs Nachholen dieser Veranstaltung. Das Match müsst ihr wirklich gesehen haben, fantastisch. Kann ich nur empfehlen. 5-Sterne-Match. Nach dem Match attackierten dann zwei maskierte Wrestler, die Lucha Brothers und die Young Bucks. Sie waren maskiert mit den Gesichtern von John F. Kennedy und Bill Clinton und letztendlich stellte sich heraus, dass es niemand anderes war als der Latin American Exchange, LAX auch, bestehend aus Ortiz und Santana, ein ehemaliges Impact Wrestling Tag Team, ein sehr gutes Tag Team, das so ein bisschen den Latino-Faktor reinbringt, das sind nämlich Puerto Ricaner. Ja, ebenfalls sehr Hardcore-freudige Match-Teilnehmer, Spezialisten, auch so gerade für so verrückte Street-Fights und so weiter. Kann man sich drauf freuen, also die Tag-Team-Division nimmt ebenfalls immer weiter an Form an und wir können uns sicherlich auf ein Programm einstellen zwischen LAX und den Young Bucks oder den Lucha Brothers und sicherlich sind das auch Teilnehmer des besagten Tag-Team-Title-Turniers, was uns bevorsteht bei AEW Television. Somit kamen wir dann auch schon zum Main-Event-Match des Abends, zum dritten Main-Event-Match und zum wichtigsten Match des Abends, denn es war Zeit für die Krönung des ersten, des ursprünglichen AEW World Heavyweight Champions, auch wenn er nur als World Champion hier angekündigt wurde. Es traten gegeneinander an Chris Jericho gegen Hangman Adam Page. Das Match wurde groß aufgezogen, nochmal gut mit einem Hype-Package beleuchtet. Adam Page betrat auf einem Pferd. Die Arena wurde wirklich großartig mit einem Spezial-Entrance hier eingeführt. Und das Ganze hatte schon ein gewisses Big-Fight-Feeling, dadurch, dass man das auch gut präsentierte im Ring. Die Ringrichterin, auch toll, dass es eine Frau war, einfach so ohne was dazu zu sagen, hat man bei der WWE nämlich auch nicht. Ging nochmal die Regeln durch mit den beiden Teilnehmern, so wie das auch bei UFC immer gemacht wird. Und dann ging es auch schon los mit dem ersten Titelmatch der AEW World Heavyweight Championship. Ja, es gab eine klassische Abtastphase zwischen beiden. Heat in der Arena war durchaus vorhanden, also die waren schon ziemlich laut beim Match. Chris Jericho, natürlich einer der beliebtesten Wrestler der Welt, eine Legende. Obwohl er hier den Bösewicht darstellen sollte, wurde auch eher bejubelt, wahrscheinlich sogar mehr als Hangman Adam Page. Es ist einfach schwierig, einen Wrestler, der seine letzten Jahre erreicht hat, in denen er noch gut ist, und bei all der Nostalgie, die bei ihm noch vorhanden ist, wenn man ihn auftreten sieht als Fan, dass man diesen Wrestler ausbuhen soll, das ist schwierig. Und das wurde hier dann auch einfach nicht gemacht. Es war ein gutes Match, was da stattfand. Es war ein guter Brawl. Chris Jericho hat sich ja jetzt als Brawler neu erfunden. Er hat auch solche Moves wie den Lion Salt beispielsweise nicht gezeigt in diesem Match. Eher ein Brawler, eher ein Powerhouse mittlerweile, hat nämlich ordentlich an Muskelmasse dazu gewonnen. Also generell an Masse, kann man sagen. Wiegt jetzt bestimmt seine 100 Kilo, haben Felix noch nicht festgestellt, als wir das Match guckten. Und es hat sich schon angefühlt wie ein Kampf, denn Adam Page gelang es, Chris Jericho eine sehr stark blutende Wunde über dem rechten Auge oder über dem linken Auge, glaube ich, hinzuzufügen. Das war genau die Stelle, an der auch Chris Jericho ihn zum Bluten gebracht hatte, als er Adam Page bei Fight for the Fallen attackiert hatte, bei der letzten AEW-Veranstaltung. Und somit war es hier wortwörtlich Auge um Auge in diesem Match. Also eine coole Match-Story, eine coole Match-Idee. Das führte dazu, dass die Story sich dahin weiterentwickelte im Match, dass Chris Jericho sich also wirklich durchbeißen musste. Er sollte ja seinen Legendenstatus verteidigen in diesem Match, indem er einen weiteren World Title seiner Sammlung hinzufügt, nämlich den AEW World Title. Und er musste sich quasi durchbeißen. Adam Page war ein Hindernis für ihn, das er überwinden musste, wodurch allerdings auch wieder diese Heel-Face-Dynamik ein bisschen durcheinander gebracht wurde. Und letztendlich biss er sich durch, denn Adam Page war auch ein bisschen zu risikofreudig. Seine High-Flying-Moves wurden von Jericho meistens erahnt. Er setzte zu offensichtlich seinen Finishing-Move an, und als er ihn dann doch durchbringen konnte, schaffte Y2J sogar den Kick-Out. Das zweite Mal sah er den Finisher dann kommen und konnte sich befreien, um letztendlich dann den Judas-Effekt Back Elbow durchzubringen, seinen neuen Finisher, nachdem dann auch Schluss war. 1, 2, 3, der Sieg gehörte Chris Jericho. Ein gutes Match, ziemlich gutes Match sogar. Ob das jetzt wirklich in Zukunft auch der Standard für die World Title Matches sein sollte, ich wage es zu bezweifeln. Jemand wie Kenny Omega hätte da sicherlich ein größeres Feuerwerk abgerissen. Aber Chris Jericho ist genau der Star, den AEW als ersten World Champion braucht. Adam Page ist noch nicht bereit für diese Rolle, ist dem Mainstream-Publikum noch nicht geläufig genug vom Namen her. Und ich denke mal, die Story mit Chris Jericho als World Champion wird sich auf lange Sicht dahin entwickeln, dass Kenny Omega ihn als Babyface jagen wird, dass Cody ihn als Babyface jagen wird. Cody hatte ebenfalls sein Match gewonnen, könnte ebenfalls als zukünftiger Contender ins Spiel gebracht werden. Auch ein Jimmy Havoc natürlich könnte um den Titel antreten gegen Chris Jericho. Also man hatte drei Gewinner von Singles-Matches an diesem Abend gehabt, die allesamt, ja, also mit Pac, Cody und Jimmy Havoc, die allesamt eine Rolle spielen könnten im Titelgeschehen um den World Title. Und ja, tolles Match. Jericho, erster World Champion, so soll es sein. Ein runder Abschluss dieser sehr runden, auch insgesamt, Veranstaltung. Ja, was bleibt am Ende über AEW All Out zu sagen? Ich habe die Veranstaltung, und Felix auch, wir haben bei Didi Talk diese Veranstaltung als sehr gelungenes Produkt empfunden. Eine tolle Veranstaltung, die sich flüssig guckt, wo es kein schlechtes Match gab, also wirklich kein einziges. Das Einzige, was man dem Produkt eben ankreiden kann, ist das Timing der Matches. Also, dass man Park gegen Kenny Omega als zweites angesetzt hat, war vielleicht ein bisschen unglücklich. Vielleicht hätte man es an vierter Stelle besser hinpacken können, also nach dem Hardcore-Match, und stattdessen Dark Order gegen Best Friends oder auch Riho gegen Hikaru Shida als zweites ansetzen können, sodass das Publikum noch ein bisschen mehr die Chance hatte, sich dem Match mit voller Aufmerksamkeit zu widmen. So hatten sie doch mit Park gegen Kenny Omega ein sehr gutes technisches Wrestling-Match schon gesehen, und dem dann zwei nicht so gute technische Wrestling-Matches folgten, weil der Standard einfach nicht mehr einzuhalten war. Das ist etwas, was man für die Zukunft vielleicht noch im Hinterkopf behalten könnte, um das ein bisschen anzupassen, dass die Stars da nicht den Midcard die Show stehlen, indem sie vor ihnen auftreten. Kann man vielleicht nächstes Mal anders lösen, aber nichtsdestotrotz ändert das nichts an der Tatsache. Wie gesagt, kein Match war schlecht. Alle Matches waren gut gewrestelt. Dark Order, das Einzige, was man AEW im Moment vorhalten kann, ein merkwürdiges Gimmick. Und ja, die Pre-Show, die Women's Battle Royale, war jetzt auch nicht der Burner, aber es gab neue bunte Gesichter, es gab coole Momente, in denen diese neuen Gesichter debütiert sind, zum ersten Mal Finisher und Star-Präsenz zeigen durften. Und ja, letztendlich kann man wirklich als Fan absolut zufrieden mit dieser Veranstaltung sein und sich darauf freuen, was All Elite Wrestling uns in Zukunft noch alles bringen wird. Die TV-Show steht vor den Toren. Und generell, ab September, ab dem heutigen Tag, geht es in die heiße Phase. WWE wird ihren neuen TV-Deal auch langsam beginnen bei Fox, wo sie ein deutliches Produkt-Upgrade nötig haben werden. Darüber sprechen wir allerdings noch in unserer nächsten Staffel, auf die ich jetzt überleiten möchte. Felix und ich haben an diesem Wochenende nämlich auch eine neue Staffel von Didi Talk für euch aufgenommen. Dieses Mal geht es um WWE und ihren Umgang mit Konkurrenz. Sowohl in historischem Rückblick als auch in Bezug auf All Elite Wrestling, was ich jetzt ja gerade schon reviewed habe. Wie ist die WWE in der Vergangenheit mit Konkurrenzsituationen umgegangen? Was hat der WWE vielleicht in die Karten gespielt? Also was können auch die Konkurrenten aus der Vergangenheit lernen? Und worauf können wir uns jetzt bei All Elite Wrestling einstellen? Und was macht die WWE vielleicht im Moment nicht ganz so richtig, wodurch es für sie schwierig werden könnte, sich dieser neuen Konkurrenz zu erwehren? Darauf könnt ihr euch in der Zukunft freuen. Ich bedanke mich jetzt schon mal sehr fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Review. Trotz meiner heiseren Stimme, ich bin etwas krank und der Abwesenheit Felix. Aber ihr werdet ja ab nächster Woche dann auch wieder mit uns beiden Spaß haben können bei den Folgen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal. Euer Konsti von Didi Talk, dem Wrestling-Podcast.